Klingt jetzt erstmal alles irgendwie ein bisschen tragisch, muss ich halt sagen, weil ihr hattet ja wahrscheinlich recht hohe Ambitionen und das ist dann quasi hauptsächlich daran gescheitert, dass ihr vielleicht zu überambitioniert wart. In der letzten Folge der Endgegner haben wir euch 69 Fakten über uns und über die Endgegner GbR präsentiert. Aber vielleicht habt ihr eine Sache dort nicht mitbekommen, weil wir sie auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt haben, und zwar Folge 34. Die könnt ihr euch in dieser oder dieser Ecke da anschauen. Ich vergesse mal, welche blöde Ecke das bei YouTube ist. Aber darin ging es darum, dass Spike und ich bei manchen Ecken der VTuber-Szene leicht anecken, wenn man das so nennen möchte. Und darüber wollen wir vielleicht heute noch mal ein bisschen reden. Vor allem werden wir heute über Dinge reden, die die VTuber eventuell aktuell beschäftigen und allgemein noch mal so einen kleinen Auffrischungskurs machen, was VTubing überhaupt ist, warum man das macht und was da eventuell auch Größeres am Entwickeln ist oder war. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch. Es ist aber auch ein bisschen so gewollt, denn einerseits solltet ihr die Folge ja auch schauen. Und andererseits wollen wir die Chance natürlich nutzen, unseren wundervollen Gast heute noch so ein bisschen ins Bühnenlicht zu zerren, damit sie sich auch noch vorstellen kann. Aber erstmal, hallo Spike.
Ja, moin. Ja, gab ja so einige Punkte, die wir hatten, was bei uns so leichte Probleme verursacht hat in Bezug auf VTubing. Da werden wir eventuell heute auch noch drauf eingehen. Ansonsten schaut da einfach Folge 34. Da habt ihr dann ganz viel heißen Brei mit ein bisschen Thema. Das haben wir noch gut hingekriegt. Aber es soll heute nicht darum gehen, denn wir haben einen ganz, ganz lieben Gast dabei. Und zwar die liebe Momo, auch bekannt als Okasan. Hallo.
Hallo. Ich bin gerade ein wenig aufgeregt und dabei haben wir das, glaube ich, sogar schon mal einmal durch, gell, Pelzi?
Ja, wir haben das tatsächlich schon einmal durch, denn wie ihr euch vielleicht daran erinnert, in der letzten Folge, in der Folge 69, haben wir euch erzählt, dass ich bereits mal ein Podcast-Projekt hatte, namentlich Nerd Talks. Und da war tatsächlich die allerletzte Folge, die dieser Podcast produziert hat. Ich glaube, es war Folge 15 oder so, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Da hatten wir bereits mit der lieben Okasan ein Interview darüber, was VTubing ausmacht, was man eventuell für Tools und Techniken braucht, um den VTuber-Charakter aufzuziehen, wie viel Aufwand das ist, etc. pp. Das heißt, wir haben das ganze Ding so gesehen schon mal ein bisschen durch. Wir machen das jetzt einfach nochmal und noch besser. Nicht wahr? Ich finde, das kriegen wir jetzt nochmal viel besser hin.
Ich wollte gerade sagen, ich denke, das sollten wir auf die Reihe kriegen.
Dann werd doch vielleicht erstmal so ein, zwei Worte zu dir los. Wer bist du und wie hat es dich jetzt hierher verschlagen?
Also, ich bin Momo, irgendwas Mitte 30 und habe 2021 so mitten in der Pandemie gedacht, boah, VTubing, das ist das Ding. Und jetzt kannst du ja auch mal ausprobieren. Da war die deutsche Szene auch noch ganz, 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 also relativ klein. Ist ja doch schon arg gewachsen in den letzten 1,5, 2 Jahren. Und ja, dann habe ich mir im Prinzip Okasan erdacht. Es war eher ein Zufall, aber ein Zufall, auf den ich sehr, 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 mit dem ich sehr, sehr, sehr happy bin, weil er A, fand ich, mal wirklich was so komplett anderes war, so, ne, nicht so dieses quietschig-anime-mäßige, weil ich bin eine Anime-Mom, aber halt doch vom Konzept her so ein bisschen anders und ich wollte halt oder habe, sagen wir es so, ganz viel Kuschel-Content gemacht, also mit viel Quatschen, viel Themen besprechen, so ein Safe Place aufbauen für die Community und ich denke, das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Hoffe ich doch.
Ja. Ich denke schon. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Du hast es gerade angesprochen, du bist 2021 eingestiegen ins VTubing und da war die deutsche Szene noch ein kleines Stückchen kleiner. Ich glaube, in der Pandemie haben sehr viele Leute gemerkt, hey, es wäre doch irgendwie cool mit dieser Zeit, die man jetzt gezwungen zu Hause verbringen muss, irgendwas Gescheites anzustellen, was im besten Fall auch noch irgendwie mit Interaktion mit Menschen zu tun hat und Streaming ist ja im Grunde nichts anderes. Gleichzeitig möchte ich mich aber nicht so nach außen hinstellen und deswegen steige ich ins VTubing ein. Weil man ja auch sagen muss, das ist immer mehr einfacher und na, was heißt einfacher? Es ist einsteigerfreundlicher geworden, wenn du mich fragst. Ich meine, du kannst ja mittlerweile von Steam, glaube ich, sowas wie V-Roid Studio und sowas runterladen, kannst theoretisch das Base-Model nehmen und kannst sofort loslegen, so in ganz großen Anführungszeichen sofort loslegen. Natürlich gibt es auch das andere Ende vom Spektrum mit komplett Custom 3D-Avataren oder Live-2D-Avataren und dann weiß ich wie viele Tausende von Euro, die man da reinstecken kann. Ich habe neulich bei einer Streamerin, die ich geschaut habe, erfahren, ihr 3D-Model mit komplettem Face-Rig und allem drum und dran, die nutzt hier vom iPhone die Face-ID-Geschichte, dieses, wie heißt das, AR-Kit oder so, ist ja auch vollkommen wurscht, viel zu technisch. Und die meinte, sie hat für ihr Model insgesamt 5.000 Euro ausgegeben. Ist eine stattliche Hausnummer, ja, aber das Model ist halt auch, also von den Bewegungen, den Animationen, die das Model drauf hat, ist das wirklich top-notch. Aber ganz ehrlich, wenn ich 5.000 Euro für ein Model ausgebe, erwarte ich das auch irgendwo. Das ist, glaube ich, fast teurer als alles, was ich hier rumstehen habe.
Also gerade Models sind ja mittlerweile schon so eine kleine Geldinvestition. Das kann ich auch zu meinem Model sagen. Selbst wenn ich jetzt nicht die 5.000 Euro Variante habe, sondern das Ganze hat tatsächlich, wie du schon sagtest, ne, in V-Roid Studio angefangen, damals erst noch mit den normalen Texturen, die dabei waren, gesteigert hin zu Custom-Texturen. Dann habe ich auch Blend-Shapes hinzugefügt. Also dementsprechend, ne, mein Model kann mittlerweile auch mehr als nur die Standardsachen wie lächeln, lachen, geschockt gucken. Ne? Also das sind ja so die Standardsachen, die einem V-Roid Studio bietet. Ich kann theoretisch auch meine Cheeks ein bisschen puffen. Ich kann euch die Zunge rausdrücken, wenn ich das wollte, aber das will ich nicht. Ich kann sogar, oh, jetzt muss ich gucken, im schlimmsten Fall mache ich es gleich kaputt. Hallo. Früher hat man mit einem kleinen Gerät gemacht, die Leap Motion, sozusagen. Das sollte uns 3D-Model so ein bisschen mehr lebendiger wirken lassen, weil man hatte dann eine kleine Infrarotkamera, die sozusagen die Armbewegungen mitmacht, ne, dass das Model halt so ein bisschen lebendig aussieht. Man kann mittlerweile aber auch tatsächlich hingehen und Animationen zum Model hinzufügen. Also, ne, ich könnte jetzt auch, ne, hallo. So, ne, ich kann mich mittlerweile auch verbeugen und so Kram. Ja. Und
das finde ich eigentlich, wenn ich da mal kurz einhaken kann, das finde ich ganz interessant, weil ich kriege auf meinem Twitter, warum auch immer mal wieder so VTuber-Assets eingespült, die halt gratis sind zum Runterladen in den meisten Fällen. Und da, wie du es gerade erwähnt hast, gab es jetzt in letzter Zeit vermehrt quasi so Arm-Animationen. Sei das, keine Ahnung, es kommt ein Arm ins Bild, der plötzlich ein Messer rauszieht, weil du hast ja im VTuber-Space einerseits entweder die so sehr auf dieses Tsundere gehen, also die so ein bisschen zurückhaltend, aber dann doch irgendwie so ein bisschen liebreizend sein sollen. Dann hast du meistens die andere Seite, dann die leicht gewalttätigere, die andere Seite. Und da gab es dann immer die mit dem Messer-Asset, wo dann noch so ein bisschen Blut dran war und all so ein Kram. Oder die einfach, was war das andere, die so ein Herzchen oder sowas gemacht haben. Also ja, Animation habe ich in letzter Zeit sehr viele gesehen. Ist das was Neues?
Es ist was jetzt vor allen Dingen bei den 2D-VTubern mehr aufkommt. Einfach, weil die Leute, also die Rigger, für die es nicht wissen, 2D-VTube-Avatare sind halt im Prinzip, man hat jedes Asset im Prinzip einzeln. Also, ne, man hat im Prinzip den Oberarm, Unterarm, die Hände. Das ist alles einzeln gezeichnet und das wird dann in einem Programm namens Live2D zusammengesetzt und animiert. Und durch Updates und dadurch, dass die Community ganz, ganz, ganz viel ausprobiert, sind halt die Riggings mittlerweile so gut. Also wirklich so gut, ne, dass die ja dann schon teilweise sowas, was hatte ich jetzt neulich gesehen, die haben dann wirklich im Prinzip animiert, dass man ein normales Model hatte und auf Knopfdruck konnte sich das dann in ein Frettchen in einer Tonne verwandeln. Also richtig abgefahren, was da mittlerweile geht. Ne? Es fing ja damals bei den Riggings schon an. Ich glaube, Shy Lily war es, die dann Wassertropfen, die dann auf ihrem Walschwanz runterliefen. Und das entwickelt sich halt immer weiter, ne? Mittlerweile gibt's dann halt auch so zum Downloaden Assets, ne? Wie zum Beispiel dann ein Wolfsschweif, der dann im Hintergrund so ein bisschen wackelt und alles Mögliche. Also die Entwicklungen sind halt einfach massiv, wenn man mal bedenkt, wie das Ganze angefangen hat.
Was ich jetzt auch mitbekommen habe, tatsächlich, ich bin nicht so in der Bubble drinne mit dem Bereich VTubing. Weil ich habe es irgendwie geschafft, immer so auf der dunklen Seite zu landen, auf der ich nicht landen möchte. Was ich aber mitbekommen habe unter den StreamerInnen, die ich verfolge, da sind einige gewechselt auf VTubing, wegen sich ein bisschen freier fühlen oder sich nicht immer fertig machen müssen für den Stream, sondern man kann sich dann gemütlich hinsetzen. Oder aber auch, weil bestimmte Sachen passiert sind, die auf die Privatsphäre übergeschwemmt sind. Und sie quasi ihre Identität ein bisschen mehr schützen wollen. Was ich jetzt aber gesehen habe unter diesen Menschen, hauptsächlich tatsächlich ehemals Emote-Artists, die wechseln jetzt quasi und werden jetzt Asset-Artists. Also ich sehe jetzt ganz, ganz viele, die tatsächlich im Bereich 2D und 3D anfangen, die Models anzubieten. Mitunter auch, je nachdem, was man halt bereit ist zu zahlen, dann auch direkt das Rigging mit zu übernehmen. Und ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Ich habe so ein bisschen mal mit Animationen umgespielt. Es war so einfach so. Pff.
Ja, ja. Also ich muss halt dazu sagen, ich habe tatsächlich dadurch, dass jetzt lassen wir mal, also ne, ich war nicht fähig genug, eigene Texturen zu zeichnen. Dementsprechend sind meine Klamotten grundsätzlich entweder jetzt aus VRoid Studio selbst, wie jetzt zum Beispiel den Kimono, den ich heute anhabe, oder eben halt die Frisuren halt auch dann eher nur maximal so ein bisschen abgeändert, weil dazu fehlt es mir tatsächlich entweder an Kreativität oder einfach an Können, ich weiß es nicht. Aber ne, ich habe dann halt tatsächlich im Rahmen angefangen, tatsächlich mit Unity zu arbeiten, wo ich mir auch gedacht hätte, hätte mir mal einer vor 5 Jahren erzählen sollen, dass ich mal was mit Unity mache. Einfach nur damit mein Model hübsche Animationen hat und so. Dem hätte ich vom Kopf gezeigt, wahrscheinlich. Aber ja, es gibt da ganz viel, ne? Ich arbeite aktuell noch an einem anderen Model. Da kann man, also ne, durch 3D-Models hat man halt das gut, ne, wenn man ein cooles 3D-Asset hat, kann man das einfach ja dann gegebenenfalls in Unity oder Blender dann halt auch noch an den Körper mit, also ne, zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte jetzt ein hübsches Haarschleifchen. Geht theoretisch im VRoid Studio auch, ne? Das hatten wir damals in der Folge, alles sind Haare. Also mit der passenden Textur kann man mit diesem Haartool dann halt auch Schleifchen und so generieren. Aber man kann natürlich auch einfach im Blender ein Schleifchen erstellen und das dann hinzufügen. Oder kleine niedliche Tiere, die einem dann auf dem Kopf sitzen. Ich meine, klar, das könnte ich jetzt auch. Auch natürlich, die Programme haben sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und man kann jetzt auch Props hinzufügen, was dann aber meistens eher 2D-Props sind, die man sich dann auf den Kopf setzen kann zum Beispiel.
Das habe ich in letzter Zeit auch sehr viel gesehen, dass VTuber sich alles Mögliche quasi an die Stirn tackern. Seien's Hüte oder all sowas. Und was dann quasi, sobald es einmal fixiert ist, sich mit dem Model dauerhaft mitbewegt. Es sieht halt meist eher so ein bisschen, ja, wie würde man es jetzt nennen? Du nimmst eine 3D-Figur und packst dem quasi so einen Kühlschrankmagneten an den Kopf und wenn sie sich halt seitlich bewegt, dann wackelt es alles so ein bisschen hin und her. Aber es ist ja, glaube ich, auch mehr so für den Spaß. Und
wollte gerade sagen, Model, also ne, ich kann das zum Beispiel, ne, für alle, die gerade im Podcast gucken, ihr müsst euch das Video angucken, dann seht ihr das jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel Hände hinzufügen kann und die bewegen sich halt auch tatsächlich mit meinem Model mit. Die Steigerung dazu sind dann die, die dann auch noch Button Presses imitieren. Also wenn du einen Button Press machst, dass der auf dem Controller sichtbar ist. Das ist schon ziemlich cool, was da mittlerweile alles geht.
Ja, weil du es auch gerade erwähnt hattest, von wegen Einlernen in Unity, Einlernen in Blender. Also das Problem ist ja beim VTubing im Grunde auch wie beim IRL-Streaming. Oder wie nennt man das? Die Bezeichnung, die ich glaube ich auch in Folge 34 erwähnt habe. Man nennt uns ja dann in der VTubing-Szene häufig mal Flash-Tuber. Zumindest ist der Begriff, den ich schon mal gehört habe und ich finde ihn sehr lustig, deswegen würde ich ihn gerne beibehalten wollen. Aber ich meine, auch als Facecam-StreamerInnen oder wie auch immer, hast du halt quasi nach oben hin alles Mögliche offen, wenn du genug Talent in irgendeiner Form, sagen wir es im Coding oder sowas mitbringst, oder wenn du genug Patte hast, um es einfach irgendwo hinzuwerfen, dass deine Qualität im Stream immer weiter nach oben geht, was jetzt nicht zwingend bedeuten muss, dass du irgendwelche neue Hardware kaufst, sondern du kaufst halt irgendwo, du investierst in irgendwelche Gimmicks, dass der Stream irgendwie interessanter und besser wird. Und ich glaube, das ist gerade im VTubing so ein Ding, was in letzter Zeit immer, in Anführungszeichen, wieder schlimmer wird, weil es so viele Sachen gibt, die du theoretisch machen könntest, wo man so die Fühler hin ausstrecken kann, aber einerseits eben entweder sehr viel Wissen erfordern oder die Bereitwilligkeit, sich in Sachen reinzulesen, reinzuarbeiten oder eben sehr teuer werden können. wenn du dann wirklich alles durchgeriggt haben willst, eventuell willst du ein komplettes 3D-Modell haben, was man teilweise auch in, sagen wir, VR-Chat übernehmen kann, wo dann wirklich jedes einzelne Gelenk richtig geriggt ist und so weiter, dann, wie gesagt, entweder kommst du sehr schnell an das Ende deines Portemonnaies oder du kommst sehr schnell an diese Grenze von wegen, ist das jetzt noch ein Hobby für Streaming oder könnte ich tatsächlich mit dem Ganzen, was ich mir angesammelt habe an Wissen, schon überlegen, ob ich daraus quasi so ein Nebenstandbein mache. Aber wie Spike es gerade schon angesprochen hatte, sehr viele Artists, die er kennt, wechseln langsam in die Richtung von, sagen wir mal, Asset-Designern, weil dieser Markt VTubing einfach so viel größer wird, als er vor noch so 2 Jahren war. Und wenn ich überlege, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ich würde explizit mir reinziehen, wie kann ich angehenden VTubern beibringen, wie sie in Unity oder wie sie in der Unreal Engine ihren Charakter bauen und damit Kurse anbiete. Ich glaube, das könnte eventuell auf willende Personen treffen. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube halt, also worauf ich eigentlich hinaus will, so viel geramble gerade die ganze Zeit, worauf ich eigentlich hinaus will, dieser Markt ist groß, er wird noch größer und die Möglichkeiten, die es nach oben gibt, hören nicht auf. Die wachsen quasi schneller als die Bubble selber.
Ja, definitiv. Also, ne, es gibt ja dann auch schon ganz viele, die ein 3D-Model haben, was so aussieht wie ihr 2D-Model, damit sie, wie du es eben schon sagtest, VR-Chat nutzen können oder ein 3D-Model haben, was sie dann auch dafür nutzen können, zum Beispiel, Beat Saber, ne, dass man dann halt deren 3D-Model dann sieht, wie es Beat Saber spielt. Die Möglichkeiten sind halt tatsächlich endlich. Die Sache ist halt die, ist die Bubble halt, also klar, ne, die Bubble wächst und die wächst massiv. Aber das ist halt auch das, was gerade international viel passiert. Platzt die Bubble nicht eigentlich schon fast, ne? Wir hatten jetzt, also, ne, ich, die sich ja auch so ein bisschen mit den Corporate-VTubern und nicht nur mit den Indies, das ist ein Unterschied. Also es gibt welche, die sind bei einer Firma angestellt, ne, oder bei einer Agentur, da gibt es viele verschiedene und es gibt die das Ganze sozusagen, wie du gerade schon sagtest, privat machen. Also das heißt, es gibt ja im Prinzip schon den Berufszweig. Also es gibt ja welche, die damit schon wirklich hauptsächlich ihr Geld verdienen. Das ist eher im internationalen Markt, weniger bei uns in Deutschland. Und da ist jetzt aber auch so in letzter Zeit, ich muss dazu sagen, ich kenne sowas schon, ne? Ich habe lange Zeit japanischen Idol-Content konsumiert und dementsprechend, wenn da jemand graduated, also im Prinzip aufhört, das gehört dazu, weil du kannst es nicht dein Leben lang machen. Ne? Irgendwann kommst du auch psychisch, körperlich an deine Grenzen, wenn du, keine Ahnung, 4-5 Tage die Woche, 4-6 Stunden streamst. Jetzt, ne, gerade wenn du ja die ganze Zeit bedenken musst, viele von denen sind ja nicht sie selbst, sondern sie haben eine Rolle, die sie spielen müssen. Ne? Weil du kriegst ja deinen Charakter im Prinzip vorgegeben. Du kriegst ja dann gesagt, so von wegen, so, ja, du bist jetzt, keine Ahnung, Ichigo Hayabusa und du bist so und so viel Jahre alt und das ist deine Hintergrundstory. Und ich glaube, das macht einen dann auf Dauer kaputt, während Indies ja im Prinzip immer ein bisschen mehr sie selbst sein können. Für mich jedenfalls. Ne? Also für mich war es immer so, dass das Indie-VTuber, klar, natürlich sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Story ausdenken. Ich weiß, das klingt jetzt sehr shocking, aber nein, ich habe nicht wirklich 7 Kinder. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen. Aber halt dieses, es bleibt halt alles noch so ein bisschen im Rahmen. Und jetzt hatten wir mit Niji Sanji halt auf jeden Fall irgendwie, Yugo ist graduated aus, man gibt uns keine Gründe an, was Fans natürlich super sauer gemacht hat, weil war ein beliebter Content Creator. Zion, die dann einfach weggecancelt wird, weil sie eben halt gut war, auch berechtigt, ne, da waren einige Äußerungen bei, die nicht so gut waren. Und Pikemi, die halt einfach, und das müssen wir mal kurz festhalten, die graduated ist, weil Twitter auf sie losgegangen ist, wie sie denn nur Hogwarts Legacy spielen kann. Und halt ja da auch teilweise gegen VTuber Morddrohungen ausgesprochen worden sind und so Geschichten. Also das
nicht
ist
nur gegen VTuber, aber ja.
Ja, das, aber ja, aber ne, gerade wenn man dann das so mitkriegt, dass Leute deswegen aufgehört haben zu streamen, ne, ist dann halt schon so. Und die Community, die das ja nicht kennt, weil im Prinzip kennen die ja von Anfang an, also klar, natürlich, es sind immer mehr dazugekommen, gerade Niji Sanji hat, glaube ich, 7 Generationen in den letzten 1,5-2 Jahren gelauncht. Das heißt, die sind halt einfach massiv geworden, ne? Und die versuchen halt tatsächlich alles abzugrabbeln, was sie abgrabbeln können. Und gerade was ihre Male-Talents betrifft, haben sie das ja auch super geschafft, ne? Also Hut ab. Da haben sie ja echt reingehauen. Und Hololive, die dann auch versucht haben, mit männlichen Talenten nachzuziehen, was ja hat auch funktioniert. Und die Fans oder die Szene an sich kennt es aber wenig, dass Corporate-VTuber halt aufhören. Und dass Graduation was ganz Normales ist und Graduation mit zu dem Prozess dazu gehört. Und damit kommen viele, so habe ich das Gefühl, noch nicht so ganz klar. Bei Indies ist das ganz normal, da ist es dann, ja, ne, hat dann festgestellt, ist doch nichts für ihn, blah, blah, blah. Auch wenn da auch die Gründe immer unterschiedlich sind. Aber irgendwie, dass auch Corporates aufhören oder dass Leute feststellen, dass vielleicht bei einer Firma angestellt zu sein doch nicht so das Geilste ist, das kommt jetzt gerade erst so langsam an.
Was irgendwie ein interessantes Ding ist, weil ich meine, du hast ja im Streaming-Space, abgesehen von VTubing, nicht zwingend so große Orga-Strukturen, wie du sie bei Agenturen für VTuber hast. Weil ich meine, was wir im Streaming-Space haben, ist klar, du hast Menschen, die in Agenturen irgendwo verpartnert sind. Nehmen wir mal hier das schöne Beispiel hier aus Spandau mit Hand of Blood und Instinct 3, wo ein paar Creator quasi unter Vertrag sind. Teilweise werden sie nur teilgemanagt, teilweise sind sie voll angestellt. Aber du wirst nie merken, dass diese Leute quasi klassisch auftreten als: Ich bin übrigens ein Creator von dieser Agentur, sondern die treten halt öffentlich immer noch als sie selbst auf. Und ein Corporate VTuber wird in den meisten Fällen halt sagen, hey, guck mal, ich bin hier die von Hololive oder ich bin hier von, keine Ahnung, was es sonst noch gibt, wie Jojo und so. Die haben halt immer ihre Agentur so ein bisschen im Hintergrund. Da merkst du, das ist auch so dieser klassische Idol-Einfluss aus Japan, weil es da quasi einfach so 1:1 kopiert wurde. Gerade im Fall von Hololive ist Hololive ja, glaube ich, ursprünglich auch eine japanische Agentur, wenn ich mich da richtig erinnere, und die nur quasi so ein bisschen rübergeschwappt sind in den dann amerikanischen oder sagen wir internationalen Markt mit Hololive EN. Aber ist ja auch wurscht. Aber du hast halt quasi die meisten Streamer, auch die sehr großen Streamer, haben halt quasi ihr eigenes Mini-Netzwerk um sich herum gebaut. Quasi, die haben dann Angestellte für sich, die sich um sie kümmern. Aber die sind meist nicht Teil von einer größeren Agentur. Zumindest kenne ich das so nicht. Und ich muss halt auch sagen, ich bin tatsächlich, was VTubing angeht, mehr so der Fan von Indies. Gerade weil die eben, wie du schon meintest, mehr so ihre eigene Persönlichkeit durchscheinen lassen. Also da hast du das Gefühl, du kannst so ein bisschen, und es klingt jetzt sehr parasocial, du kannst so ein bisschen mit dem Menschen connecten, der da streamt, und es ist nicht einfach nur irgendeine Rolle, die abgespielt wird, wie im Fall von, sagen wir, keine Ahnung, Guda oder von Mori oder wem auch immer. Aber Spike wollte was sagen.
Ja, wo du das sagtest, mit so 30 Stunden Stream und du sitzt ja quasi als VTuber, wenn du gerade bei einer Agentur bist, dann bist du ja fest in dieser einen Rolle. Und ich habe mal so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wo das war eine niederländische Creatorin, die hat so ein bisschen auf Englisch so den Hintergrund, war eine kleine Agentur in einem Drum und Dran. Und das war nicht nur so, dass sie halt einen festen Streamplan hatte, wie sie streamen musste, und das finde ich halt heftig, sondern die Streams sind mitunter wirklich punktuell durchgescriptet worden. Welche Themen dran gekommen werden müssen, welche Charakterzüge von diesem VTube-Charakter halt zu welchem Zeitpunkt quasi aktiv sein müssen, und das Ganze ständig auf quasi abrufen, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ich meine, ich streame fast 40 Stunden die Woche, aber wenn ich dann noch deep in einem Charakter sein müsste und darauf achten müsste, dass ich nicht out of character falle, ich glaube, ich würde daran kaputt gehen.
Ja, im Grunde sind die dann halt Schauspieler in dem Moment.
Ja, so in der Art. Also das ist halt auch so sehr dieses Idol-Sein. Ich glaube, jetzt gerade kommt das ja durch, wie heißt der neue Anime, Oshinoko? Ja, gerade auch ziemlich ins, ne, Idols are perfect liars. Also Idols, japanische Idols, sind die perfekten Lügner. Die, ne, vorne hin oder nach vorne hin sind sie halt so, wie soll ich das sagen, so, ah ja, und sie merken sich deinen Namen. Also gerade wenn es noch in diese kleineren Idol-Gruppen geht, jetzt nicht die großen, also nicht sowas wie AKB48, da klappt das dann irgendwann natürlich nicht mehr, aber gerade so diese kleinen Idol-Gruppen, Handshake-Events und ah, so toll, dass du da bist und ah, ne, wie ist denn dein Test gelaufen und ist auf der Arbeit alles gut gewesen? Und aber auch das ist die Rolle. Hintenrum ist alles meistens komplett anders. Aber halt, du musst nach vorne hin immer diese Rolle repräsentieren, immer die ganze Zeit. Und ich glaube, im VTubing-Space ist es vor allem Ding, ich glaube, es war Hecos Bells von Hololive, die ja am Anfang, weil sie ja eine Ratte als Charakter hat, diese unglaublich quietschige Stimme angelegt hat und irgendwann gesagt hat, nee Leute, das werde ich auf Dauer nicht durchhalten. Und dann halt irgendwann dann gesagt hat, ja, so habe ich am Anfang gesprochen, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was zu mir und zu dem Charakter passt. Ne? Weil klar, auch Corporate-VTuber haben immer mehr ihre eigenen Persönlichkeit, die mit nach draußen strahlen, weil du kannst es nicht ganz komplett abstellen. Weil die sind, ne, im Prinzip sind das alles Laien, die halt jetzt durch, also die jetzt dann auf einmal einen Manager haben und dann ihre Rolle spielen müssen.
Sind ja dummerweise trotzdem, auch wenn es nicht nach außen so wirkt, immer noch ganz normale Menschen, ne? Wie du es ja gerade schon gesagt hast, die Leute gehen zum Casting im Grunde, werden dann, wenn sie einigermaßen gut performen können und eben zeigen können, dass sie diese Rolle verkörpern können, dann kriegen sie ihren Charakter aufgedrückt. Der ist ja dann meistens schon vorher existent und du castest dich einfach nur rein. Und dann bist du ab jetzt diese Rolle und wenn du irgendwann diese Rolle nicht mehr kannst, dann musst du die quasi ablegen. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, werden wir es irgendwann erleben, dass VTuber recycelt werden? Quasi, hey, ich bin Second Generation von dem und dem. Oder werden die einfach auf Dauer dann weggeschmissen und es wird einfach irgendwer Neues generiert? Das wäre halt interessant.
Also, ob du es glaubst oder nicht, Gebraucht-VTuber-Handel ist tatsächlich ein Ding. Also, es gibt, das klingt jetzt doof, aber ja, es gibt halt tatsächlich welche, die sagen, hey, ich habe hier das Model. Ich habe mit dem Model aktiv vielleicht noch gar nicht so viel gestreamt und würde das Ganze jetzt, weil ich mich doch umentschieden habe, weil ich festgestellt habe, oh, vielleicht ist der Charakter doch nichts für mich, gibt es gerade viele Indies, die dann auch ihre alten Model verkaufen. Jo. Ob man die dann kennt, ist was anderes. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch im 2D-Bereich ja mittlerweile sozusagen 2D-Custom-Models. Sie kosten so um die 30 bis 50 Euro und du kriegst dann ein Base-Model und da kannst du dann so ein bisschen Haarfarbe anpassen, dies, das, jenes, so ein bisschen Kleinkram halt. Aber auch das ist mittlerweile tatsächlich ein Ding. Also, dass du dann halt sagst, okay, ich steig erstmal mit einem 30-Euro-Model ein und guck mal, ob das überhaupt was für mich ist. Gibt auch noch günstigere und dich dann oder deinen Charakter vielleicht von da aus an dann vielleicht entwickelst. Auch ne, das kommt vor.
Ich stelle es mir nur gerade sehr interessant vor, wenn du jetzt, sagen wir, wirklich so einen mittelgroßen, so einen Indie-VTuber hast und die Person sagt irgendwann so, ey, weißt du was, Streaming, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, es nervt mich alles nur noch, ich verkaufe jetzt mein Model. Und da denkt sich jemand, der kann da irgendwie schnell einen Cash-Grab machen, kauft sich dieses Model und versucht dann eben sofort weiter als diese Person zu streamen, von wegen, hey, guck mal, hallo, ist zwar ein anderer Accountname, der da unten steht, aber ich bin nur noch die Person, hi. Weiß nicht, ob das funktionieren würde, weiß nicht, ob da irgendwer wirklich sich so verbiegen wollen würde, um das hinzukriegen, aber der Gedanke ist ein bisschen gruselig.
Wir hatten schon mal eine VTuberin, die hat ihr Model verkauft, aber sie hatte vorher einen Daki Makura, was immer noch zum Verkauf angeboten worden ist. Ich meine, ne, sie hat dann zwar doch, also ich weiß nicht, ob das dann nochmal verkauft worden ist, aber im Prinzip gab es, also ne, hätte sie noch aus ihrem alten Model Profit schlagen können. Oder dann derjenige, der es neu besitzt, dann halt.
Witzig. Aber gut, wo wir gerade so ein bisschen bei Corporate versus Indie sind, können wir, glaube ich, das große Thema im Raum anschneiden, was wir zumindest hier in unseren Shownotes drin haben. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wir haben da ja ganz kurz drüber geschrieben, ich weiß nicht, wie an- oder unangenehm dir dieses Thema ist, deswegen müsstest du uns da vielleicht ein bisschen reinleiten, aber ich würde gerne über die Agentur sprechen, an der du ja auch, ich glaube, federführend beteiligt warst, oder? Da musst du mich korrigieren, wenn das jetzt nicht so war. Und du musst mir bitte einmal sagen, wie man das ausspricht, denn ich habe das immer nur gelesen und ich habe keine Ahnung.
Also aussprechen tut man das Ganze Cohesio. Es kommt aus dem Lateinischen und heißt irgendwie so in die Richtung. Das ist in einer Brainstorm-Idee tatsächlich entstanden, der Name. Aber ihr könnt's googeln auf Latein. Es heißt wirklich das, was ich gerade sage. Und ja, das Ganze begann im Februar 2020 als dumme Idee. Halt so ungefähr, hey, es wäre doch eigentlich voll cool, wenn man es schaffen würde, einen Space, also ne, einen Kreativspace für YouTuber, dass die sich so ein bisschen ausleben können und noch ein bisschen Geld dafür kriegen, ne, als Art Agentur aufzubauen. Und es fanden sich halt auch schnell 6 Freiwillige, die sich diesem Projekt mit unterstellen wollten, beziehungsweise erst 5, es sind dann 6 geworden. Und was relativ zeitgleich passierte, das müssen wir dazu sagen, dass sich meine VTube-Tochter und beste Freundin Eileen, Herzchen geht raus, wir haben heute 12-Jähriges, halt sich mit einem sehr, sehr, sehr guten Freund zusammengetan hat und gesagt haben, hey, wir gründen eine GmbH, wir gründen eine Firma, wir könnten doch das VTubing darüber laufen lassen und dann halt mal gucken, was das so gibt, weil, ne, sind auch beide große VTube-Anhänger. Und ich habe dann gesagt, ja, also, ne, ich würde halt schon gerne gucken, ne, ob das was sein könnte. Und wir haben halt im Hintergrund bis einen Monat vorher alles im Hintergrund geplant, also es war nichts Öffentliches, haben dann zur Dokumi sozusagen das erste Promomaterial, halt Mystery Cards veröffentlicht, und zu dem Zeitpunkt stand fest, okay, ab jetzt einen Monat, dann launchen wir die Agentur. Ja, es war ein Projekt, das auch an den Start gegangen ist, was auch sofort sehr viel Kritik gekriegt hat, eben halt, weil ich bin halt eigentlich Krankenschwester und ich habe das Ganze vielleicht noch zu hobbymäßig gesehen, auch wenn wir natürlich tatsächlich bezahlt worden sind und vielleicht das Ganze neben einem 40-Stunden-Job ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen. Und ja, 6 Monate hat das Projekt durchgehalten und dann ist es mit einem großen Boom auseinandergefallen.
Okay, also du warst quasi als Talent angestellt und nicht zwingend...
Nee. Also nee? Ich war tatsächlich okay. Nicht als Talent angestellt, sondern ich war als deren Manager in Anführungsstrichen angestellt. Also eigentlich war so ein bisschen mehr der Plan, dass ich mich wirklich tatsächlich im Hintergrund halte und halt gucke, was können wir wegen Werbedeals machen, was können wir an Projekten starten vielleicht, ne, um halt auch, Ziel war ja vor allen Dingen, einen VTuber-Space zu bauen, wo halt nicht nur unsere Talents mit dabei waren, sondern eben halt zusammen. Also das heißt, unsere Talents haben halt auch andere Indie-VTuber eingeladen als Besucher. Es sind halt auch andere Indie-VTuber dann geradet worden mit dem Cohesio-Hauptkanal. Und es war halt eigentlich naiv gedacht, so ungefähr, hey, ne, wir versuchen, dass die Talents es einfacher haben, wenn sie halt einen finanziellen Puffer von uns noch mit dabei kriegen, dass sie sich mehr auf ihr Hobby konzentrieren können oder das Hobby ein bisschen professioneller machen können. Ja, hätte vielleicht auch geklappt, wenn man sich vielleicht doch noch mehr Zeit genommen hätte, die Idee auszuarbeiten und ich halt nicht so naiv hätte ich bin halt sehr naiv reingegangen und gesagt, ha, ich schaffe das sicher auch neben einem 40-Stunden-Job, weil mein Arbeitgeber mir meinen Antrag auf Stundenreduzierung nicht genehmigt hat. No. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir anheften muss, ne? Dass ich ihnen dann zu viel Freiheiten gelassen habe und eigentlich zu wenig Einfluss genommen habe, was ich hätte tun sollen, müssen, wie auch immer, weil das war im Prinzip der größte Kritikpunkt, ne? Ich hätte nicht genug Aufgaben abgegeben, was auch größtenteils gar nicht möglich war, ne? Weil wenn ich im Prinzip, wir hatten teilweise Situationen, ich habe nach der Nachtschicht geschlafen und habe mich eine Stunde oder zwei nochmal hingesetzt, um vor der nächsten Nachtschicht noch überhaupt irgendwas auf die Kette zu kriegen. Wie hätte ich da groß noch irgendwas koordinieren sollen oder können, ne? Und ja, für mich war das ganze Projekt dann allerdings schon nach 3 Monaten Geschichte, weil dann die Leitung gesagt hat, so hier, das funktioniert so nicht. Weil die Talents halt auch, anstatt mir ihre Kritik entgegenzubringen, halt einfach direkt zur Geschäftsführung gegangen sind. Und ich dementsprechend halt auch nicht so wirklich, also klar, ne, ich hatte viele Ideen, aber es scheiterte daran, die überhaupt irgendwie umzusetzen. Und das hat die anderen dann so unglücklich gemacht, dass sie mich halt komplett übersprungen sind und halt einfach immer direkt zur Geschäftsführung gegangen sind. Und die dann gesagt haben, hier, wir müssen da eine Lösung finden und die Lösung ist, dass wir dich erstmal vom Projekt abziehen.
Okay, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz einhaken, weil ich habe das ja nur, also ich wusste ja, dass es das gibt, weil wir haben auch in der Folge 34 lustigerweise das Ganze mal angesprochen. Da war das, glaube ich, sogar noch relativ frisch, kann sein. Ich weiß gar nicht, wann Folge 34 jetzt genau aufgenommen wurde, aber auf jeden Fall mindestens letztes Jahr, wenn nicht sogar das Jahr davor. ist ja auch wurscht, aber das kann, Spiker sieht so aus, ob er es nebenbei gerade mal recherchiert, das wäre ganz lieb. Aber es dürfte da noch einigermaßen frisch gewesen sein, deswegen haben wir darüber gesprochen. Und was ich dann aber im Zuge, keine Ahnung, meines täglichen Twitter-Konsums irgendwann mitbekommen habe, dass es da eine Kontroverse um Cohesio gab und dass sich Talents irgendwie beschwert hatten. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, es ist eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe. Es gab dann auch irgendwie einen offenen Brief, der gepostet wurde, wo auch nichts wirklich drin erklärt wurde. Das hat sich teilweise richtig weit hochgeschaukelt. Ich bin der Meinung, dass ich sogar hier Selfies, wie auch immer man sie benennen möchte, dass sie da was zu erwähnt hat, aber ich kann jetzt auch, das kann auch ein Fiebertraum gewesen sein, halluzinieren. Da weiß ich nicht, ob du da jetzt dann noch so zu viel sagen kannst oder ob das ist, was du gerade angesprochen hast, dass die Leute sich ihm beschwert haben, dass da nicht genug passiert ist. Wenn das jetzt auch zu viel ist, musst du auch Bescheid sagen und einhaken.
Alles gut. Also es fing eigentlich schon an, direkt eine Woche nach Launch, dass es halt heißt, wir würden nicht offen genug umgehen. Das, was wir gesagt haben, war alles sehr schwammig. Bleibe ich weiterhin bei? Ja, ne? Retrospektive gesehen war das alles wirklich sehr schwammig und man hätte das Ganze noch mehr ausarbeiten müssen und nicht auf Teufel komm raus innerhalb von einem halben Jahr launchen müssen. Bleibe ich bei? Ne? Ist passiert. Hat mich sehr viele schlaflose Nächte auch gekostet, weil ich halt eigentlich ja nur was Gutes wollte, ne? Also ich hatte ja nie was Negatives für die Talents im Sinn, sondern halt wirklich nur denen einen Ort zu geben, wo sie sich kreativ ausleben lassen können. Und wir müssen dazu sagen, eins der Talents war halt auch nicht nur als VTuber angestellt, sondern halt auch in der Buchhaltung. Das heißt, ne, wir haben halt schon wirklich geguckt, dass wir uns um die Talents kümmern können. Und da war mir schon zu dem Zeitpunkt total die Hände gebunden, weil das Ganze brach über uns ein, während ich gerade auf der Arbeit war und dementsprechend halt auch gar nicht reagieren konnte. Dann hat unsere Geschäftsführung drauf reagiert, in einem relativ offenen Brief an Eliawald, beziehungsweise an einen Austausch mit Eliawald damals, und der ist halt auch mit, wie du gerade schon sagtest, mit in der Selvia-Bubble drin. Und ja, dann hatte sich das alles so ein bisschen runtergekocht, so nach 2-3 Wochen. Und dann ist erstmal relativ normal Programm gelaufen. Ne? Die Talents hatten sich dann überlegt, ein Sommerfest zu machen. Das war echt super, mit eigenem kleinen VTuber-Konzert, verschiedenen Spielen, die da über 3 Tage gelaufen sind. Es gab Halloween, da war ich dann schon tatsächlich nicht mehr mit federführend. Es gab ein kleines Halloween-Event und halt auch zwischendurch ein Format, das hieß Cohesio and Friends, weil es gab ja auch den Cohesio-Kanal, was eigentlich der Sinn war, mit von wegen so, hey, klar natürlich, ne, irgendwie muss das Ganze ja auch finanziell, ne, man kann nicht nur Geld reinstecken. Es muss ja vielleicht auch mal so Profit bei rumkommen. Und deswegen hatten wir gedacht, hey, wir könnten ja noch einen Cohesio-Kanal launchen, wo dann jedes Talent einmal die Woche, ne, um dann halt so ein bisschen Revenue mit zurückzuspulen. Ne, dass wenigstens so ein bisschen was mit zurückkommt. Neben der Sachen, die das Ganze mitfinanziert haben, was halt, ja, ne, dadurch, dass das Moonflow Media an sich ja jetzt nicht nur auf dem Standbein Cohesio aufgebaut war, sondern Cohesio war ja nur ein Teil des Ganzen, war dann halt noch so Sache, ne, wir haben ja dann im Prinzip, ich kann sagen wir, weil ich bin Gesellschafterin in dem Verein, haben ja dann auch noch das Nebenstandbein speedruns.de jetzt mit aufgebaut. Und es sind dann halt, ne, klar, dadurch, dass wir viel mit digitalen Medien zu tun haben, hat man sich als Geldeinnahmequelle dann halt gedacht, so von wegen, hey, wir digitalisieren halt auch Akten für gewisse Firmen. Das ist halt alles noch so, was noch so nebenher als Geldeinnahmequelle gekommen ist, weil es ja die ganze Zeit hieß, oh, wie soll sich das finanzieren? Und die nehmen die VTuber nur aus. Nee. Also es ist an anderer Stelle schon dafür gearbeitet worden, dass die VTuber bezahlt werden konnten. Ja, dann war ich aber allerdings komplett raus. Es hieß zwar, ne, gebt Momo noch ein paar Aufgaben, aber nachdem ich dann erst, also für mich zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, ne, klar war das Ganze auch sehr emotional für mich, weil ich natürlich so ein bisschen aus, für mich fühlt es sich halt so an, aus meinem Baby rausgekickt zu werden. Und dementsprechend habe ich mich sehr ignoriert gefühlt dann die erste Zeit und habe dann auch gesagt, nee, Leute, lasst mich erstmal komplett raus. Ich schaffe das emotional aktuell nicht. Ich bin da tatsächlich in der Zeit auch in ein ziemlich tiefes Loch gerutscht. Und dann habe ich sie erstmal machen lassen. Ich habe dann im Hintergrund halt, ne, weil ich war ja immer noch bei Moonflow Media angestellt zu dem Zeitpunkt oder bei Moonflow Media angestellt. Ich habe dann halt so Kleinkram gemacht. Ne? Ich habe dann im Prinzip die Zeit, die ich jetzt zum Beispiel für, ich komme gerade nicht auf das Wort, für Commissions, die ich noch offen hatte, habe ich dann gesagt, hey, ne, kann ich jetzt Arbeitszeit, das Geld geht ja eh an die Firma, habe ich dann meine Commissions in der Zeit gemacht und dies und das und jenes und habe das Ganze dann so, ich habe sie so ein bisschen machen lassen, weil ich mir gedacht habe, so, ich bin da jetzt gerade für alles definitiv die falsche Ansprechpartnerin, weil ich viel zu emotional an das Thema rangehe. Und dann hatten wir im Dezember das Thema, du, ist ja schön, dass du deine Commissions und so machst, aber so auf Dauer können wir das halt nicht mitfinanzieren, ne? Und wir haben gerade, im Prinzip wissen wir gerade nicht, was wir mit dir anfangen können, weil du ja ganz klar sagst, weil es für mich in dem Moment ja auch so ein bisschen der Vertrauensbruch war, dass die ganze Zeit über meinen Kopf hinweg über mich geredet worden ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch das irgendwie vorstellen könnt.
Oh ja, sehr, sehr, sehr gut sogar. Ganz oft schon selber miterlebt. Auch bei Projekten, wo ich involviert war, wo ich dann rausgekickt wurde oder rausgeekelt mitunter wurde. Dann sind die Projekte zusammengebrochen und ich war dann am Ende trotzdem der Dumme. Also ja, ich kann es absolut nachvollziehen, wie man sich da fühlt, wenn man aus dem eigenen Kind quasi rausgerissen wird, was man mit aufgebaut hat.
Und dementsprechend war halt auch klar so, okay, nee, ich möchte nicht zurück, weil ich, wenn im Hinterkopf die ganze Zeit mitspult, das könnte wieder passieren und die könnten wieder irgendwas über deinen Kopf hinweg mit der Geschäftsführung bereden. Das konnte ich einfach psychisch zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht. Das war auch schon der Moment, wo ich damals gesagt habe, okay, ich muss Okasan jetzt hier erstmal komplett ad acta legen, weil ich kann das einfach nicht mehr. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich gekündigt, also ne, ich habe drum gebeten, dass ich gekündigt werde. Das allererste Mal in meinem Leben, sonst habe ich immer selbst gekündigt. Und auch das tat in dem Moment, als ich es dann ne, schriftlich vor mir liegen hatte und es unterschreiben musste, schon so ein bisschen weh, so ein minimales kleines bisschen. Und dann hieß es aber, ja, wir haben eine neue Idee fürs Projekt, wir haben noch ne, das wollen wir denen nächste Woche vorstellen. Und dann hatte ich dann schon gesagt, die hatten dann irgendwie ihren Jahresabschlussstream auf dem Cohesio-Kanal und danach Teambesprechung. Und ich hatte dann schon gesagt, dass ich nach dieser ganzen Aktion, also ich glaube, den Montag, der darauf gekommen wäre, war alles schon fertig, dass ich halt hochoffiziell bekannt gebe, dass ich bei Cohesio ausgestiegen bin und dass ich die Leitung an Eileen weitergebe. Und dazu ist es dann schon gar nicht mehr gekommen, weil in diesem Teamgespräch die Talents von der neuen Idee, die ich nebenbei immer noch nicht kenne, ich weiß also nicht, was die vorgeschlagen gekriegt haben, dann gesagt haben, nee, darauf haben sie keine Lust und dann ist ihnen nahegelegt worden, hey, ihr seid noch in der Probezeit, dann kündigt bitte zum Ende der Probezeit. Und das ist dann halt auch passiert.
Das war das Ding, was dann so ein bisschen diese besagte Kontroverse ausgelöst hat, weil davon hatte ich gelesen, dass die Talents dann quasi, also das war halt alles, was kommuniziert wurde von den Talents selber oder von den Bubbles, dass denen nahegelegt wurde, da sie der Probezeit seien, doch jetzt bitte selber zu kündigen. Mehr als das wurde nicht kommuniziert und natürlich wirft das dann erstmal ein schlechtes Bild. Das mit den Hintergrundinfos jetzt natürlich, dass das dann nicht mitgeteilt wurde oder vielleicht auch im offenen Brief nicht so gut kommuniziert wurde, ist dann natürlich sehr schade drum. Vor allem, weil du ja auch meintest, also Cohesio als Gesamtprojekt ist jetzt ja auch komplett tot, oder?
Also wir haben erstmal gesagt, wir legen es jetzt erstmal komplett ad acta, wenn überarbeiten wir es komplett, aber ich glaube, es wäre sehr verbrannte Erde, B, glaube ich halt aber einfach auch dadurch, dass wir zu sehr auch mit diesem Eidel-Denken dran gegangen sind, dass halt vieles auch deswegen nicht funktioniert hat, weil, ne, wir hatten 6 vorher Indie-VTuber, die zwar auch vorher schon mal in einer Gruppierung oder mindestens 5 von denen in einer Gruppierung zusammen gruppiert waren, die auch schon damals sehr auseinandergebrochen ist, wie live. Also das war auch damals relativ aufgebauscht, als das alles auseinandergebrochen ist. Und ich glaube halt einfach, wenn man jetzt noch mit dem Namen Cohesio rumkommt, entweder es wird gelacht oder es wird halt, ja, ne, sollen die mal machen, aber im Prinzip würde sich dann wahrscheinlich keiner bewerben, gehe ich mal von aus. Deswegen mal gucken, was man mit dem Projekt noch machen kann, ob man sagen kann, okay, vielleicht versucht man es im englischsprachigen Raum nochmal, aber das ist momentan alles eher Zukunftsmusik, da müsste man halt gucken. Ja, wenn, wie gesagt, ich bin eh aktuell nicht mehr angestellt, ich weiß dann auch nicht, ob ich dann in irgendeiner Form mit dazugehöre.
Ja, es klingt jetzt erstmal alles irgendwie ein bisschen tragisch, muss ich halt sagen, weil ihr hattet ja wahrscheinlich recht hohe Ambitionen und das ist dann quasi hauptsächlich daran gescheitert, dass ihr vielleicht zu überambitioniert wart oder dass eben Kommunikation, es ist immer ein leidiges Thema jedes Mal, aber dass die Kommunikation nicht vernünftig stattgefunden hat. Ich meine, wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, wie wichtig Kommunikation ist. Tatsächlich mit einer der besten Folgen wahrscheinlich, weil das sehr viele gefühlt haben, was wir da gesagt haben. Es scheitert halt einfach so oft daran, dass die Leute nicht vernünftig miteinander reden können. Oder warum auch immer sie nicht miteinander reden, ich weiß es halt nicht. Sich so mit demjenigen zu konfrontieren, mit dem man Probleme hat in irgendeiner Form, scheint echt schwierig zu sein. I don't know.
Ja,
aber das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass dass keine lange verbrannte Erde hinter sich lässt, sondern wenn Moonflu Media damit nochmal an den Start gehen will in irgendeiner Form, dann dass das nicht auf die gleiche Weise endet.
Also ich sag mal so, ne, wir haben, also wenn man dachte, ne, wir haben die Latte hoch angelegt mit wie schnell hören 6 VTuber bei einem auf. Es gibt ich glaube, sie kommen auch aus Japan, namens Vector, ich weiß es nicht mehr. Die haben es tatsächlich geschafft. Das war tatsächlich auch relativ zeitgleich zu uns, irgendwie 3-4 Wochen später, dass ein Talent bei denen aufgehört hat und die dann gedoxt worden sind. Das heißt, Vector, ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißen, die haben auf jeden Fall die Realdaten ihrer Talents, die aufgehört haben, halt einfach auf Twitter gedoxt. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, also so schlimm waren wir dann doch nicht. Ja, der offene Brief,
also,
genau das. Also der offene Brief war schon, ja, und ich habe halt auch Zuschriften, also private DMs damals dazu gekriegt, so, Alter, das können die doch jetzt nicht machen, kannst du nicht was dagegen tun? Und ich konnte dann nur sagen, ich kann es ihnen nahe bringen. Aber ich bin nicht die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung hat das im Prinzip selbst zu entscheiden. Und wenn sie das so formulieren wollen, dann hat es seine Gründe. Vielleicht sind es auch Gründe, die ich nicht kenne, weil, wie gesagt, ich bin ja schon seit Oktober raus. Und ja, dementsprechend ist es dann halt schwer, was dazu zu sagen, was jetzt von diesen auch teilweise Anschuldigungen, die da drin stehen, was davon jetzt, also, ne, ob das jetzt alles nur an dem Hahn herbeigegriffen ist. Ich weiß ja auch nicht, was hundertprozentig in den Talents in deren Verträgen stand. Ob da wirklich irgendwelche Vertragsbrüche geschehen sind vorab, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe die Verträge nicht mitgeschrieben.
Na gut, dann wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch das ganze Cohesio-Thema erstmal so ein bisschen hinter uns lassen. Also für die Leute, die es interessiert, vielleicht können wir das ja auch ein bisschen provokant irgendwo in die Videobeschreibung dann schreiben oder in den Twitter-Post, wenn du uns dafür dein Okay gibst natürlich.
Klar.
Dass Leute, die sich dafür interessieren, das jetzt vielleicht nochmal aus deiner Sichtwarte erfahren können, um vielleicht so ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu kriegen. Wahrscheinlich ist das Thema auch schon längst kalt, aber ich meine, wenn wir ein bisschen informieren können, dann sind wir immer glücklich, das zu tun, vor allem ein bisschen mehr Hintergrund zu geben, damit diese Anschuldigungen, die da teilweise passiert sind, also ich habe gerade einfach nur noch mal nebenher nach Cohesio auf Twitter gesucht, ich habe bloß einen einzigen Post gefunden, aber das war kein positiver, also werde ich den jetzt an dieser Stelle auch nicht zitieren, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr reines Licht drauf werfen können. Aber gut, wir haben auf unserer Liste noch 2 weitere Themen und ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch ausgraben wollen oder wie schnell wir die abhandeln wollen, weil wir sind jetzt, glaube ich, bei, was sagt der Timer? Wir sind bei 50 Minuten. Ich glaube, wir haben alleine 30 Minuten oder so nur über Cohesio gesprochen und Spike saß hier die ganze Zeit und konnte nicht so wirklich mitreden, weil er von dem Thema leider nicht so wirklich Ahnung hatte, weil ich habe das halt so reingestreut, weil ich es mitbekommen habe und weil ich logischerweise wusste, dass du darüber Bescheid weißt, zu einem gewissen Grad. Aber Spike hat das Thema wahrscheinlich so ein bisschen überrumpelt. Und vielleicht magst du dann jetzt noch die beiden Punkte anbringen, weil sie ja auch quasi aus der Folge 34 quasi die Punkte waren, die dich an VTubing so ein bisschen gestört haben. Du schautest gerade so, als wolltest du was zu meiner anderen Aussage sagen.
Ja, also ein bisschen überrumpelt schon, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und man ist es ja hier mittlerweile gewöhnt, dass ich den Part mit dem geringeren Redeanteil allgemein unter den Endgegnern habe, wenn man mal unsere Videotags sieht, wenn wir mal was veröffentlichen, zum Beispiel an Patreon, und das nutze ich jetzt direkt auch mal, dass ich es angesprochen habe, danke an unsere lieben Patreons, die uns auch dieses Mal wieder unterstützt haben. Demnach die liebe Sebel, die liebe Amy und der liebe Dreimling, euch ein großes, großes Dankeschön. Und ich denke mal, in dieser Folge gehen wir nicht drauf ein, aber in der nächsten Folge werden wir drauf eingehen. Wir haben ein, zwei neue Möglichkeiten, die uns jetzt auch noch mal einen Ticken voranbringen können. Aber wir haben heute eine Gastfolge dementsprechend. Und es sind übrigens noch 3 Punkte. Du hast einen übersehen, der steht direkt unter dem Thema noch. Und zwar, Momo, du sagtest ja, du hast momentan erst alles auf Eis gelegt, weil es war einfach zu viel. Absolut verständlich auch an der Stelle. Jetzt würde mich aber interessieren, ist seitens dir noch mal was geplant, dass Okasan zum Beispiel zurückkehrt?
Also, ich habe tatsächlich überlegt, das habe ich auch damals, glaube ich, schon in meinem Graduation-Post in Anführungsstrichen gesagt. Ich habe halt super gerne hier so TikTok-Tanzvideos auf TikTok veröffentlicht, ne? Und ich bin halt am Überlegen, ne? Ich habe das Model Kanas, ob ich halt einfach mal wieder zwischendurch so ein bisschen hier Miku Miku Dance oder halt so auspacke und halt einfach mal ein bisschen was auf TikTok aufnehme. Streaming-mäßig gibt es den Twitch-Kanal auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Also, ich würde halt schon gerne wieder streamen. Ich weiß aber noch nicht, ob es unbedingt als Okasan wäre. Ich war halt tatsächlich am Überlegen, also, ne, es ist alles noch so in der Planungsphase. Das ist jetzt noch nichts Festes, dass ich halt wieder auf meinem Ursprungs-Channel, der auch so heißt wie mein Twitter-Account, Rosa Pfirsich, halt einfach wieder regelmäßig so ein bisschen, ne, ich hab viel Sims gestreamt früher und so, das halt wieder so ein bisschen aufleben lasse, aber, da ich halt mein Gesicht so relativ ungern in die Kamera halte, halt am Überlegen war, ob man mit entweder immer demselben VTube-Avatar oder halt, weil ich ja auch sehr kreativ bin und mir gerne, also nur so zwischendurch Ideen kommt, so, boah, das könnte vielleicht ganz toll sein, zwischendurch mal VTube-Avatare bastel, ob man dann halt immer mal so mit einem wechselnden Cast von VTube-Avataren streamt, ne? Das ist aber alles aktuell noch in der Planung. Ja.
Da wäre es jetzt eigentlich interessant, wenn es die Möglichkeit gäbe, da weiß ich halt nicht, wie das funktioniert. Ich denke, du benutzt VRoid Studio, nicht wahr?
Ja.
Dass man da sagen könnte, wenn Channel Point Reward Einlösung XY, wenn du halt wieder streamen möchtest und dann wieder hier Affiliate und so ein Kram machst, dass man dann das Model quasi austauscht, entsprechend welcher Channel Reward eingelöst wurde. Ob man das dann im Hintergrund an VRoid Studio weitergeben kann und sagen kann, jetzt bitte dieses Model laden.
Warte, lustig. Also VRoid Studio ist das, womit du Models erstellst. Das Streaming-Programm ist VCFace, aber es gibt auch VTuber Plus. Und das habe ich tatsächlich mit Okasan sogar zum Schluss gemacht, dass du das Outfit, was Okasan trägt, redeemen konntest. Also, ne, ich hatte dann im Prinzip die Redeem-Points darauf ausgelegt mit, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1000 Punkte spendest, dann läuft Okasan, ich habe für Genshin-Streams ein La Signora-Outfit gehabt zum Beispiel. Dass ich dann halt den ganzen Stream in diesem La Signora-Outfit mache oder Yelan hatte ich dann zum Schluss auch noch. Und das wäre halt tatsächlich sogar eine Idee. Da müsste man halt im Prinzip gucken, dass das Base-Model immer dasselbe ist und man dann halt wirklich nur den Rest anpasst, weil sonst ist das sehr viel zum Umstellen, weil sich VTuber Plus, die ganzen Daten im Prinzip, also ne, das ganze Protokoll aus VCFace zieht und wenn dann die Gesichter zu unterschiedlich ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber im Prinzip wäre sowas möglich, oder? Man macht halt einfach so wie ich jetzt, passt auf, das wird jetzt mindblowing. Wow.
Oha.
Wow. Guck mal, es war nur ein Knopfdruck und schon sehe ich auf einmal ganz anders aus. Moment, ich verwandle mich wieder zurück. Tada.
Jetzt noch ein Voice-Changer drüber und es ist eine komplett andere Person. Let's go.
Ja.
Interessant, was auf jeden Fall alles möglich ist. Finde ich irgendwie eine coole Idee mit dem Swap oder sowas. Ist mal auf jeden Fall was anderes. Und tatsächlich eine wirklich kreative Idee. Jetzt ist halt die Frage, bringen wir die beiden Themen noch an oder bauen wir da irgendwann noch mal ein komplettes Thema draus? Weil ich denke mal, das sind 2 Punkte, theoretisch, wenn man jemanden hat, der an der Quelle sitzt und sich wesentlich besser damit auskennt als wir beide zusammen, könnte man das Ganze noch untergruppieren und da vielleicht noch was Eigenes draus machen.
Ich weiß, was du meinst. Andererseits sind das, also ich weiß ja halt nicht, wie viel man dazu sagen kann. Und jetzt ohne die Themen vielleicht direkt zu nennen, Momo, kannst du vielleicht auch kurz dazu was sagen? Du siehst, du weißt ja, glaube ich, welche Themen wir meinen.
Ja, ja, ich weiß, was er meint.
Ja, dass man, ob man, also wie viel man dazu sagen kann, weil ich meine, wenn ich jetzt so da drauf gucke, ich weiß, wir haben es geschafft, in Folge 34 daraus eine ganze Folge zu machen, weil wir vorher wahrscheinlich noch nicht mal wussten, worüber wir genau jetzt reden wollen. Aber ich meine, man kann zu dem ersten Ding jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist so, gibt es. Und zu dem zweiten Ding, ja, gibt es, ist doof. Also, wenn du dazu noch mehr sagen kannst, würde ich dazu gerne noch mal eine Follow-up-Folge machen, aber ich wüsste nicht, wie viel wir da wirklich noch rausholen könnten.
Ich glaube, das wäre dann halt tatsächlich eine Follow-up-Episode, wo wir dann ganz viel diskutieren müssten, wegen verschiedenen Ansichten und Ähnlichem. Schwierig, das jetzt so ad hoc zu sagen, ob da man wirklich eine komplette Follow-up-Folge mit rauskriegen würde. Sicherlich. Wenn man sich anstrengt.
Content rausquetschen bis zum letzten Tropfen.
Quetsch, quetsch, quetsch.
The Dark Side of.
Ja.
Da gäbe es ja garantiert noch mehr als diese zwei Punkte.
Also, ja, 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 klar. Also,
theoretisch könnte man da wirklich sagen, man setzt sich da nochmal passend zusammen.
Ja.
Und guckt, dass man. Und wenn es halt keine reguläre Podcast-Folge ist, könnten wir ja auch einmal eins der etwas ausgearbeiteteren Talkrunden draus machen, was wir sowieso irgendwann mal vorhatten. Die gehen dann halt nicht eine Stunde oder zwei, sondern sind dann terminiert auf 20 Minuten, 30 Minuten. Und ich denke mal, das wäre vielleicht auch mal ein cooles Experiment in die Richtung. Ich
wollte gerade sagen, das sollte man mit dem Thema auf jeden Fall vollkriegen noch im Notfall.
Wenn ja, Spike, vielleicht magst so du kurz nochmal noch runterbrechen, was denn diese Talk-Formate waren, weil ich kann mir gut vorstellen, dass selbst Leute, die regelmäßig zuschauen, das schon wieder vergessen hatten, weil wir haben das, glaube ich, so ein, zwei Mal angeschnitten, aber nie wirklich ausgeführt.
Ja, wir haben ja ganz oft die Kritik bekommen, dass wir Themen im Podcast immer nur mal so ganz seicht ansprechen, weil wir viele Themenwechsel, Ausschweifungen oder sonst irgendwas haben. Und wir hatten uns überlegt, irgendwann mal, wenn wir es zeitlich hinkriegen, Zeit ist bei uns ja immer noch ein riesengroßes Problem, dass wir halt zu Themen, die ihr herauskristallisiert habt, wo ihr sagt, da hätten wir jetzt gerne mehr Infos zu gehabt und ihr habt das nur mal ganz kurz so in zwei Nebensätzen angesprochen, dass man sich dann hinsetzt, eventuell auch mit einer Person, die sich damit wesentlich besser auskennt, und man ein Talk-Format so mit 20, 30 Minuten auf die Beine stellt, wo man halt genau dieses eine Kernthema halt wirklich in Grund und Boden diskutiert. Und man halt wirklich nur dieses eine feste Thema hat. Um einfach noch mal ein bisschen mehr Varianz zu haben oder halt die Punkte noch mal ein bisschen herauszukristallisieren, über die wir nur sehr beiläufig gesprochen haben. Zum Beispiel beim Ausschweifen, und dann war da ein interessanter Themenpunkt bei, der uns natürlich direkt wieder entfallen ist, weil wir reden über sehr viele Sachen. Man merkt es ja, wir sind in Folge 70. Ich kann mich nicht dran erinnern, was wir vor 5 Folgen besprochen haben. Ich müsste nachgucken. Aber wenn ihr solche Sachen habt und ihr habt da Bock drauf, ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf, dann kann ich mir vorstellen, halt auch mit Gästen zu spezifischen Themen dann halt wirklich mal so ein richtiges Talk-Format zu machen, wo man sich ein Kernthema vornimmt.
Ich sehe schon, komm, am Ende machen wir irgendeinen Endgegner-Reaction-Channel. Oh, fuck.
lass mir das erstmal auf meinem Kanal, ja, bitte.
Oh, weia. Na gut, ich glaube, dann haben wir das jetzt so gesehen so geklärt. Also wenn wir die Themen noch besprechen wollen, dann machen wir da eher so ein Diskussionsformat draus, denn dann können wir da wahrscheinlich richtig in die Tiefe gehen, ohne uns auf eine Stunde aufblähen zu müssen, was diese Themen dann eventuell gar nicht wirklich verdient haben oder was wir dann mit Ausschweifungen, die in diesem Format nicht zu suchen hätten, füllen müssten. Ich glaube, dann bleibt auch nicht mehr wirklich groß was zu sagen. Spike, du hast den Patreons schon gedankt, deswegen gibt's an dieser Stelle dazu nicht mehr viel zu sagen. Natürlich, wenn ihr zu diesem Thema noch mehr Fragen habt, solltet ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollen, haut's in die Kommentare unten, erwähnt uns auf Twitter, schreibt uns eine DM, kommt auf den Discord, ihr kennt den Schmönz, ihr wisst, wie das funktioniert. Natürlich sind die Kommentare auf YouTube am einfachsten, weil sie eben von uns allen einzusehen sind, auch von Momo selber, wenn sie dann möchte und diese Folge vielleicht im Blick behält, zumindest die ersten 2, 3 Tage, solltet ihr doch noch irgendwas kommentieren, könnt ihr natürlich dann auch hoffen, dass ihr da direkt Antwort kriegt, sollte da noch was offen sein. Ansonsten bleibt so gesehen von uns nicht mehr viel zu sagen, außer vielen lieben Dank, dass du heute mit uns dabei warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast bei unseren ganzen löchernden Fragen. Und wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du eventuell shoutouten möchtest, von wegen, keine Ahnung, Twitter-Account etc., dann jetzt gehört dir die Bühne.
Oh mein Gott, als wenn ich jetzt auswendig meinen Twitter-Handle wüsste. Ich glaube, es ist onegai_okasan, aber ich bin mir nicht sicher. Würde mich trotzdem freuen. Man sieht halt jetzt mehr so Content mit, ich retweete viel und zeige dann vielleicht mal irgendwelche Basteleien, die ich in V-Roid oder in Unity gemacht habe. Oder ansonsten halt meinem Haupt-Twitter-Account Rosa Pfirsich, dem kann man natürlich auch gerne folgen. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt. Das war hat mich sehr gefreut und tat auch mal wieder ganz gut. Und auch generell so über die Themen zu reden und so. Ja.
Ja, immer wieder gerne auf jeden Fall. Und wenn du irgendwann mal ein Thema haben solltest, was dich brennend interessiert, worüber du gerne mal mit zwei Laien diskutieren möchtest, dann kannst du natürlich auch jederzeit an uns herantreten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir Follow-up-Folgen auch mit Gästen machen können. Einfach ein bisschen mehr Dynamik. Und uns hilft es natürlich auch, weil vielleicht kriegen wir einen Einblick in irgendein Thema, was wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten.
Da gibt es sicherlich eine ganze Menge.
Gut, so wie Patsy guckt, bin ich jetzt zuständig auch für die abschließenden Worte. Dementsprechend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen überrumpelt worden, weil ich kannte diesen ganzen Themenblock nicht, aber es war sehr, sehr faszinierend, da mal so ein bisschen den Einblick zu bekommen. Mal als jemand, der komplett von der Bubble keinen Plan hat dazu. Hat sehr viel Spaß gemacht. Feedback habt ihr ja schon gehört, ne? Gerne in die Kommentare auf YouTube oder tickert uns auf Twitter an. Ich weiß, ich muss mich immer noch um das Kontaktformular auf unserer Homepage kümmern, endgegner.media. Ich hoffe, ich kriege es jetzt im Laufe der Woche hin. Wenn ihr diese Folge seht, ist es vielleicht sogar schon da. Ansonsten lasst uns gerne eine wohlwollende Bewertung da. Bewertet den Scheiß einfach irgendwie. Interaktion ist King, habe ich mir sagen lassen, genauso wie Playtime. Dementsprechend, ja. Das war die 70. Folge der Endgegner. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es jeweils so weit schaffen. Und wir nähern uns jetzt in Wochenturnus der 100. Wird spannend. Es ist heftig. Ja, das war's für heute. Wir sind raus.
Bye, bye.